Deutschlandfunk Nova. Update.
We condemn all human rights violations and unlawful violence.
Wir verurteilen alle Menschenrechtsverletzungen, von wem auch immer. Die Sicherheitskräfte sind strikt angewiesen, bei aller Härte im Kampf gegen Terroristen alles zu tun, um Kollateralschäden an unschuldigen Zivilisten zu vermeiden.
Auf diese Worte von Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat die Welt gewartet. Die Anführerin der Regierungspartei von Myanmar hat sich zum ersten Mal zu der Gewalt gegen Muslime in ihrem Land geäußert, zur Vertreibung hunderttausender Menschen aus der Volksgruppe der Rohingya. Doch aus Sicht von Menschenrechtlern sind Aung San Suu Kyis Worte keine angemessene Verurteilung der Gewalt, sondern verharmlosend und enttäuschend. Damit beginnt das Update. Ich bin Arne Hell.
Update.
Die UNO hat klare Worte gefunden für das, was sich in Myanmar seit einigen Wochen abspielt. Sie spricht von einer ethnischen Säuberung, also von einem Kriegsverbrechen. Mehr als 420.000 Menschen sind inzwischen geflohen. Vom Bundesstaat Rakhine in Myanmar ins Nachbarland Bangladesch. Die Geflüchteten gehören zur muslimischen Volksgruppe der Rohingya. Sie berichten, dass die Armee ihre Dörfer angezündet habe. So wie dieser Mann wurden viele schwer verletzt.
Ich kann nichts sehen. Ich habe meine Augen verloren. Es war eine Mine. Nach der Explosion unter mir hingen die Muskeln aus meinen Beinen heraus.
Die Rohingya werden in Myanmar seit Jahrzehnten diskriminiert und verfolgt. Die Mehrheit der Menschen dort ist buddhistisch und sieht die Rohingya als staatenlose Eindringlinge. Dass Aung San Suu Kyi das bisher nie angeprangert hatte, wurde von Menschenrechtlern schon länger kritisiert. Ausgerechnet sie, die im Land ehrfurchtsvoll die Lady genannt wird und die selbst lange eingesperrt wurde, weil sie sich für Demokratie in Myanmar eingesetzt hat. Auch in ihrer Rede heute ging sie auf die konkreten Vorwürfe gegen die Armee nicht ein.
Wir sind ebenfalls besorgt und wir wollen herausfinden, was die wahren Probleme sind. Es gab Beschuldigungen und Gegenbeschuldigungen und wir müssen auf alle hören.
Die Armee in Myanmar spricht davon, dass ein Terroranschlag die Gewalt ausgelöst haben soll. Ende August sollen Rohingya eine Polizeistation überfallen haben. Aung San Suu Kyi hat heute Diplomaten eingeladen, sich die Lage vor Ort anzusehen. Die Armee, die weiter das Sagen im Land hat, verbietet allerdings Mitgliedern einer UNO-Untersuchungskommission die Einreise. Und noch eine andere Behauptung Aung San Suu Kyis wird von Menschenrechtlern angezweifelt.
The government is working to restore the situation to normalcy.
Die Regierung bemüht sich, wieder Normalität herzustellen. Seit dem 5. September gab es in Rakhine keine bewaffneten Zusammenstöße und keine Antiterrormaßnahmen mehr. Nichtsdestotrotz sind wir sehr beunruhigt darüber, dass Muslime in großer Zahl über die Grenze nach Bangladesch fliehen. Wir wollen herausfinden, warum dieser Exodus geschieht.
Die Gesellschaft für bedrohte Völker hat die Rede Aung San Suu Kyis als Hohn für alle bezeichnet, die sich für die Rohingya einsetzen. Die Organisation fordert, dass die Friedensnobelpreisträgerin einen Plan vorlegt, um die Gewalt zu stoppen. Amnesty International findet, dass die Regierung Myanmars den Kopf in den Sand steckt.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Bei vielen kommt Aung San Suu Kyi nach ihrer Rede nicht gut weg. Der Nutzer Backwaren für den Backwaren schreibt bei Zeit.de: zu spät, zu halbherzig, nicht glaubwürdig. John van Nienatten twittert: Aung San Suu Kyi hat ihren Friedensnobelpreis nicht verdient. Naziri Shani twittert ironisch: großartig, Genozid läuft, bitte nicht stören. Andere User posten ein Bild von Aung San Suu Kyi mit der Aufschrift: wir stehen hinter dir. Andreas Wittje kann die Politikerin zumindest verstehen. Er schreibt bei sz.de: eine definitiv schwierige Situation für den demokratischen Teil der Regierung. Man darf nicht vergessen, dass das Militär immer noch genügend und auch wichtige Posten fest unter Kontrolle hat. Ähnlich sieht es Wolfgang L. bei Zeit.de. Der Westen erwartet zu viel von Myanmars demokratisch gewählter Regierung. Minderheitenrechte sind in einer Demokratie immer ein Bonus, den die Mehrheit gewährt, wenn es ihr gut geht. Nur in wohlhabenden Staaten ist das garantiert.
Was sonst noch wichtig war:
The United States has great strength and patience. But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
Die totale Zerstörung Nordkoreas hat US-Präsident Donald Trump angedroht in seiner ersten Rede vor der UNO-Vollversammlung in New York. Trump sagte, dass der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un auf einer Selbstmordmission sei, falls er sein Raketenprogramm nicht beendet.
Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime.
Auch die UNO hat aus Trumps Sicht die Aufgabe, Druck auf Nordkorea zu machen. Der UNO als Organisation hat Trump noch einmal vorgeworfen, zu ineffektiv zu sein. Die USA müssten zu viel bezahlen, gemessen daran, was die UNO für den Frieden in der Welt leistet. Eine konkrete Zahl, wie viel Geld er bei der UNO sparen will, nannte Trump nicht. Die Zahl der Hackerangriffe nimmt jedes Jahr zu. Die EU-Kommission findet, dass es Zeit ist, darauf mit einer neuen Behörde zu reagieren. Sie hat vorgeschlagen, dass es eine europaweite Einrichtung gegen Cybercrime geben soll. Die könnte dann die einzelnen EU-Länder dabei unterstützen, Angriffe über das Internet zu verhindern. Aus Sicht eines Kommissionssprechers kann kein Land allein diese Herausforderung bewältigen. Die Kommission schätzt, dass durch Hackerangriffe und Cyberkriminalität in der EU jedes Jahr ein Schaden von mehr als 260 Milliarden Euro entsteht. Aserbaidschan am südöstlichen Rand Europas ist ein Land, das dafür bekannt ist, dass Journalisten und Oppositionspolitiker im Gefängnis landen. Eine deutsche Bundestagsabgeordnete der CDU hält das offenbar nicht davon ab, sich von den Machthabern in Aserbaidschan Geld zukommen zu lassen. Laut Recherchen des ARD-Magazins Report Mainz hat Karin Strenz aus Mecklenburg-Vorpommern mindestens 15.000 Euro bekommen über eine Firma eines früheren CSU-Politikers. Wofür genau Strenz das Geld erhielt, dazu wollte sie sich gegenüber dem SWR nicht äußern. Es gibt aber Hinweise. Strenz kümmert sich im Bundestag um die Beziehungen nach Aserbaidschan. Sie war in der Vergangenheit mehrmals als Wahlbeobachterin im Land und hatte dem Regime dabei bescheinigt, dass die Wahlen korrekt abgelaufen seien, trotz heftiger Kritik der OECD. Und als Mitglied des Europarats stimmte Strenz vor 2 Jahren gegen die Forderung, politische Häftlinge in Aserbaidschan freizulassen. Für diese aserbaidschanische Menschenrechtsaktivistin ist die Sache klar.
These people did their best to support our government in suppressing our freedoms.
Leute wie Karin Strenz ermöglichen es dem Regime, unsere Freiheit zu unterdrücken und uns ins Gefängnis zu bringen.
Enabling him to harass us.
Wer in den nächsten Wochen mit Ryanair fliegen will, der kann jetzt nachgucken, ob sein Flug auch stattfindet oder ob er zu denen gehört, die ausfallen. Der irische Billigflieger hat jetzt eine Liste online gestellt mit allen 2100 Verbindungen, die in den nächsten knapp 5 Wochen ausfallen. Ryanair-Chef Michael O'Leary entschuldigte sich für die Probleme. Seinen Angaben zufolge sind weniger als 2% aller Kunden von den Absagen betroffen. O'Leary blieb dabei, dass das Problem die Urlaubsplanung ist. Viele Piloten müssten im September und Oktober noch Urlaubstage nehmen. Mehrere Medien berichten dagegen, dass Ryanair-Piloten fehlen. Demnach kündigen viele, weil sie woanders deutlich mehr verdienen. Ryanair bietet Recherchen mehrerer Zeitungen zufolge 9 Piloten inzwischen eine Antrittsprämie von 10.000 Euro an.
Puerto Rico ist auf sowas nicht vorbereitet. Wir werden schlimme Zeiten erleben. Wir beten zu Gott, dass wir das gesund überstehen werden.
Dieser Einwohner der Karibikinsel Puerto Rico macht sich Sorgen, was passiert, wenn Hurricane Maria da ist. Der Sturm der höchsten Kategorie rast gerade auf die Insel zu, mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde. Auf der Nachbarinsel Dominica hat Maria viel kaputt gemacht. Nach Angaben der Regierung gibt es auch Verletzte. Wie die Lage auf Guadeloupe ist, ist nicht klar. Die Insel gehört zu Frankreich und nach Angaben der französischen Behörden ist die Kommunikation zur Insel unterbrochen worden. Maria ist schon der 2. Hurrikan der höchsten Kategorie innerhalb von 2 Wochen nach Hurrikan Irma, der auch in Florida in den USA für Zerstörungen gesorgt hatte.
Und sonst in der Welt?
Norwegen ist ein reiches Land. Zu verdanken haben die Skandinavier ihren Reichtum vor allem dem Öl. Die Vorkommen sind aber endlich und das haben Politiker in dem Land schon vor Jahren erkannt. In den 90ern setzten sie einen Staatsfonds auf, in den seitdem Teile der Gewinne aus dem Ölexport fließen. Das Geld wird angelegt für die Zeit nach dem Öl. Jetzt hat dieser Fonds zum ersten Mal die Grenze von 1 Billion Dollar geknackt. Umgerechnet über 830 Milliarden Euro. Das sind im Moment mehr als 157.000 Euro pro Person in Norwegen. Das Geld steckt in Anteilen von etwa 9.000 Firmen auf der ganzen Welt. Die Leitlinien dafür sind relativ streng. Keine Investitionen in Unternehmen, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen, Kinderarbeit ausnutzen oder Tabakprodukte herstellen. Auch einige Waffenhersteller sind tabu. Seit 2 Jahren sind auch Stromkonzerne ausgeschlossen, die mehr als 1/3 ihres Geschäfts mit Kohle machen. Im Kampf gegen eine Cholera-Epidemie will die Weltgesundheitsorganisation WHO im Nordosten Nigerias bis zu 915.000 Menschen impfen, und zwar so schnell wie möglich. In dem Bundesstaat Borno haben sich laut WHO seit Mitte August 2.600 Menschen mit der Durchfallkrankheit infiziert. 44 sind schon daran gestorben. Besonders schlimm ist die Lage demnach in Flüchtlingslagern und rund um die Hauptstadt des Bundesstaats. Die meisten Infektionen wurden aus einem Flüchtlingslager gemeldet, in dem rund 20.000 Menschen leben. Sie sind vor der Terrororganisation Boko Haram geflohen. Die ist seit Jahren im Nordosten Nigerias aktiv und verübt immer wieder schwere Anschläge und greift ganze Dörfer an. Der Fettberg in der Londoner Kanalisation soll zu Biodiesel umgewandelt werden. Der zuständige Wasserversorger will aus der Fett- und Müllmasse bis zu 10.000 Liter umweltfreundlichen Kraftstoff machen. Ein Drittel des Gebildes sei schon abgetragen, heißt es. Der massive Fettklumpen war Anfang letzter Woche entdeckt worden. Er besteht hauptsächlich aus Windeln, Feuchttüchern und hartem Kochfett. Als er gefunden wurde, war er 250 Meter lang und geschätzte 130 Tonnen schwer.
Wissensnachrichten.
Manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, Mittelmaß zu sein. Ne? Zumindest, wenn man ein Tier ist. Ein internationales Forscherteam hat nämlich herausgefunden, dass besonders große und besonders kleine Tiere ein höheres Risiko haben, auszusterben. Laut den Forschern gilt das für die allermeisten Wirbeltiere. Tobias Jopka aus den Wissensnachrichten. Wie kommen die Forscher da drauf?
Ja, die Forscher aus den USA, Großbritannien, aus der Schweiz und aus Australien, die haben mehr als 27.000 bedrohte Wirbeltierarten untersucht. Die Tiere hatten alle eins gemeinsam. Alle stehen auf der roten Liste bedrohter Tierarten. 17% von ihnen waren als gefährdet, stark gefährdet oder als vom Aussterben bedroht eingestuft. Mhm. Und je schwerer bzw. leichter die Tiere jetzt aufgrund ihrer Körpergröße waren, desto wahrscheinlicher war es eben, dass sie vom Aussterben bedroht sind.
Wie erklären die Forscher sich das? Also gerade bei extrem kleinen Tieren könnte man ja denken, die sind für den Menschen kaum zu greifen oder so, ne?
Mhm. Bei sehr großen Tieren ist das erhöhte Aussterberisiko relativ offensichtlich. Die werden ja vom Menschen gejagt, um an ihr Fleisch zu kommen oder weil ihre Körperteile für medizinische Zwecke genutzt werden. Beispiel ist die Giraffe. Da hat die Weltnaturschutzunion erst vor kurzem gewarnt, dass die vom Aussterben bedroht ist. Die kleineren Tierarten, die leiden vor allem darunter, dass der Mensch ihren Lebensraum zerstört. Wir verschmutzen Seen und Flüsse, wir holzen Wälder ab, wir bauen freie Flächen zu. Ein Opfer ist da zum Beispiel der Feldhamster. Der wird maximal 34 cm groß und ist zu einem der seltensten Tiere Europas geworden.
Okay, jetzt wissen die Forscher, besonders bedroht sind große und kleine Tiere. Was bringt denen das jetzt, das zu wissen?
Ja, die wollen vor allem die Aufmerksamkeit auf bedrohte Tierarten lenken, die nicht so im Fokus stehen. Sie kritisieren, dass meistens von charismatischen Säugetieren wie Elefanten, Nashörnern und Löwen die Rede ist. Bedrohte Vögel wie der Somalistrauß oder Amphibien wie der chinesische Riesensalamander, die würden dagegen oft übersehen. Aber wenn eine Tierart verschwindet, dann hat das Folgen für das komplette Ökosystem.
Wenn man jetzt so zurückguckt in die Geschichte der Erde, da sind ja schon massenhaft Tiere ausgestorben. Wie ist denn das? Wissen die Forscher da, ob schon jemals besonders große oder besonders kleine Tiere da besonders gefährdet waren?
Also das Forscherteam der aktuellen Studie hat dazu nichts geschrieben. Aber letztes Jahr hatten Forscher schon einen Zusammenhang zwischen Körpergröße und Gefährdung von Meerestieren gezeigt. Und die haben gesagt, so einen Zusammenhang habe es bei den 5 großen Massensterben der letzten 445 Millionen Jahre nicht gegeben. Auch sie kamen zu der Erkenntnis, dass der moderne Mensch verantwortlich ist, weil er große Tiere jagt.
Kommen wir zu Wettervorhersagen. Die werden immer besser, so grundsätzlich, nur leider nicht beim Regen. Warum das so ist, das haben Mitarbeiter des Deutschen Wetterdienstes jetzt der Deutschen Presseagentur erklärt.
Ja, sie sagen, Niederschlag ist einer der kompliziertesten Prozesse in der Atmosphäre. Damit ein Regentropfen zu Boden fällt, müssen sich viele kleine Wolkentropfen zusammenballen. Das tun sie, wenn es entweder so viele sind, dass sie gegeneinander stoßen und sich verbinden, oder wenn sie auf Widerstand treffen. Aber auf dem Weg eines Regentropfens nach unten, da kann noch viel passieren. Zum Beispiel kann er vom Wind abgetrieben werden und weit weg von der Wolke landen. Oder der Tropfen verdampft, weil es unten wärmer ist als oben. All das macht Regenvorhersagen ziemlich schwer.
Wer mit einer Diät abnehmen will, soll ja vorkommen, ne? Der sollte zwischendurch immer mal eine Pause einlegen. Das ist zumindest das Ergebnis einer australischen Studie.
Zwei Gruppen von Männern wurden da auf Diät gesetzt. Die eine 16 Wochen am Stück, die zweite hat immer abwechselnd 2 Wochen Diät und 2 Wochen Pause gemacht.
Ah.
Und diese Gruppe, die hat mehr abgenommen und konnte ihr Gewicht nach der Diät auch besser halten. Die Forscher sagen, das liegt an der Hungerreaktion des Körpers. Der reagiert auf eine durchgehende Diät, indem er weniger weniger verbraucht und das macht es eben schwieriger, Gewicht zu verlieren. Die Forscher glauben, dass dieser Effekt durch das Normalessen in den Diätpausen einfach ausgehebelt wird.
Wetter.
An den Alpen gibt's Dauerregen. Oberhalb von 1200 Metern fällt in der Nacht auch Schnee. Sonst ziehen die Schauer überwiegend ab und die Temperaturen gehen auf 10 bis 2 Grad heute Abend zurück. Morgen wird's insgesamt trockener und immer mal wieder zeigt sich auch die Sonne. Am schönsten und wärmsten wird's mit bis zu 19 Grad im Osten Deutschlands. An den Alpen sind nur um die 10 Grad drin.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.